Es soll jetzt im weitesten Sinne um KI und oder vielleicht vielmehr noch um das Größere, was auch damit zu tun hat, gehen, um das Digitale, und zwar um digitale Kunst. Seit Ende April ist in den Pittlerwerken im Norden von Leipzig digitale Kunst im Großformat zu sehen. Die Ausstellung, die stadtübergreifend immens beworben wird, nennt sich Dimensions Digital Art Since 48, ach wie auch immer, andersrum. Auf jeden Fall werden 60 internationale Kunstwerke gezeigt in spektakulärer Industriearchitektur, so die Selbstbeschreibung dieser Ausstellung. Womit die Dimensions-Ausstellung auch wirbt, ist ihr Großsponsor Palantir. Palantir Technologies ist ein US-amerikanisches Datenanalyseunternehmen, das unter anderem Software für Geheimdienste, Militär und die Polizei vertreibt. Dabei überschreitet das Unternehmen mit seiner Software auch immer wieder ethische und gesetzliche Grenzen in den USA, aber zum Beispiel auch in Deutschland. Der Name Palantir ist da auch wenig subtil gewählt. Das Unternehmen ist nach der Kristallkugel benannt, die der böse Zauberer Saruman verwendet, um seine Gegner auszuspähen. Das Unternehmen, das ist schon lange in der Kritik für seine Überwachungssoftware oder auch für die kürzlich vorgestellten ChatGPT-gesteuerten Kampfdrohnen, die es da oder Software dafür vertreibt. Und genau diese zweifelhafte Firma, die nun Tools für den gläsernen Menschen erarbeitet, gibt sich als Liebhaber von Kunst und Kultur und fördert diese im großen Rahmen mit der Ausstellung Dimensions in Leipzig. Das stößt nun zahlreichen Menschen aus dem Feld der digitalen Kunst und Kultur sehr auf. Und unter dem Titel Artwashing Leipzig ging vor einigen Tagen eine Website mit einem offenen Brief online, in dem genau dieses Sponsoring der Dimensions-Ausstellung problematisiert wird. Zahlreiche Künstlerinnen und WissenschaftlerInnen haben diesen Brief auch schon unterschrieben. Und über diesen offenen Brief und die Kritik also an der Dimensions-Ausstellung möchte ich nun sprechen. Und zwar mit Charlotte Eifler und Francis Hunger von Artwashing Leipzig. Schön, dass das geklappt hat und dass wir jetzt im Gespräch sind über eure Kritik an der Dimensions-Ausstellung. Oder vielmehr blickt ihr ja dabei darauf, durch wen ist eigentlich diese Ausstellung finanziert? Mit wem wird da auch zum Beispiel auf den Plakaten als Sponsor geworben? Und da geht es, wie ich schon angesprochen habe, um das Unternehmen Palantir. Könnt ihr vielleicht noch mal einen Einblick geben, was Palantir für ein Unternehmen ist, was ihr da auch in eurem offenen Brief aufmacht als Problematik, dass das nun ein Sponsor für eine Kunstausstellung geworden ist?
Also vielleicht ganz kurz, Palantir ist eine Überwachungssoftware, könnte man sagen. Die bringt Daten zusammen, die nicht zwangsläufig zusammengehören. Und in der Vergangenheit wurden die für ihre umfängliche Zusammenarbeit mit der Trump-Regierung kritisiert, die unter anderem die Software zur Verfolgung minderjähriger Migrantinnen und ihrer Eltern in den USA konzipierte. Und die überschreiten dabei immer wieder ethische Grenzen. Also das ist deren Geschäftsmodell. Und greifen tatsächlich aber auch staatliche Gelder ab, um ihre Software weiterzuentwickeln. Und das versuchen die natürlich jetzt auch in Deutschland. Und gleichzeitig versuchen sie durch diese Kampagne ihr Image wieder aufzubessern. Und Francis, möchtest du noch was sagen?
Ja, es ist also sozusagen der aktuelle Anlass ist, dass es am 16. Februar gab es vom Bundesverfassungsgericht ein Urteil zu den Polizeigesetzen in Hessen und auch in Bayern, die beide auch mit dem Einsatz der Software von Palantir verbunden sind. Und da wurden eben Teile dieses Einsatzes als verfassungswidrig eingestuft. Das betrifft vor allen Dingen eben dieses Zusammenführen von unterschiedlichsten Datenbeständen, die eben aus ganz bestimmten Gründen voneinander getrennt bleiben sollen aus Datenschutzgründen, um eben sowas wie eine Rasterfahndung nicht zu ermöglichen. Und das wurde quasi einfach durch die Alltagspraxis der Softwareverwendung gezielt unterlaufen, bis sich da eben auch die Zivilgesellschaft aufgemacht hat und quasi gegen diese Art der Verwendung geklagt hat.
Und nun sponsert ja ausgerechnet diese Firma, also Palantir, über die ihr hier gerade informiert habt, eine Kunstausstellung in der Stadt Leipzig. Dimensions, ja so der Titel der Ausstellung, wird da nicht staatlich, sondern eben ausschließlich privat durch den Verein Stiftung für Kunst und Kultur finanziert und vor allem eben durch das Sponsoring von Palantir, aber auch durch die Deutsche Telekom. Wie geht das für euch zusammen? Charlotte hatte das ja schon auch kurz angerissen, nämlich Unternehmensgelder oder überhaupt ne, so Palantir fördert wiederum freie Kunst.
Ja, das ist also ein gängiges Muster. Das kennt man auch schon von Gazprom zum Beispiel. Also in diesem Fall geht es darum, ist es tatsächlich die Situation, dass es privat gefördert wird, diese Ausstellung, also durch den Verein, der getarnt ist als Stiftung von Walter Smerling, Palantir und der Telekom. Staatliche Gelder sind da, wissen wir nicht genau, aber wahrscheinlich nicht geflossen. Ganz im Gegensatz aber zu vielen anderen Kampagnen, die Walter Smerling, der das Ganze eingeleitet hat in Leipzig, sehr wohl staatliche Gelder eingestrichen hat für vermeintlich öffentliche Kunstprojekte, die aber ohne Ausschreibung, ohne Jurybewertung, also ohne legales Verfahren stattgefunden haben. Und jetzt hat sich diese Melange, also Walter Smerling, Palantir, in Leipzig eben hingesetzt. Und was in dieser Ausstellung nicht passiert, ist ein kritischer Blick auf Digitalität. Und das ist, womit wir uns jetzt, Francis, ich, aber auch die drei anderen, mit denen wir den Brief geschrieben haben, Su Yushin, Gabriel S. Moses und Alexa Steinbrück, beschäftigen uns genau mit diesen Themen. Also mit den Überwachungsmechanismen wie Racial Profiling, geopolitisch organisierten schlechten Arbeitsbedingungen und auch nicht zu vergessen die dramatischen ökologischen Folgen menschlicher Technologienutzung. Und all diese Punkte, die fallen mehr oder minder weg in einer Ausstellung, die vorgibt, 200 Jahre Digitalität oder Digitalitätsgeschichte zu erzählen.
Genau. Könnt ihr vielleicht einen Einblick daran geben, was denn da überhaupt erzählt wird über die Geschichte der digitalen Kunst in dieser Dimensions-Ausstellung? Also wer stellt da was aus? Vielleicht auch Francis?
Ja, also das ist erstmal, wenn man die Ausstellung sich anguckt, schon eine beeindruckende Ausstellung. Ja, das sind 60 internationale KünstlerInnen, durchaus sehr namhaft, die von denen einzelne Werke dort gezeigt werden, in der Industriearchitektur, wenn man das quasi ohne diesen Kontext sieht, dann beeindruckt das. Und das ist aber auch so ein bisschen das Ziel dieser Ausstellung. Es geht darum, halt quasi Eindruck zu schaffen. Es gibt teilweise sehr, sehr großformatige Installationen, was natürlich auch mit der Größe der Industriehallen zu tun hat. Aber das spielt schon so ein bisschen auch mit rein, dass wie auch die KuratorInnen der Ausstellung, dass die aus Paris, Österreich und noch einem weiteren Ort stammen, wie die das selber auch verkaufen, nämlich als spektakuläre Ausstellung. Und das ist, also da beginnt eben auch unsere Kritik, dass die sehr an so einem visuellen Spektakel interessiert ist und gesellschaftspolitische Folgen oder auch Ursachen von Digitalisierung außen vor lässt. Du kannst bitte deine Frage nochmal wiederholen, damit ich nochmal konkreter das...
Ja, ja, mir ging es darum, was sieht man denn da? Also was wird auch verhandelt, wenn es um die Geschichte digitaler Kunst der letzten 200 Jahre geht?
Ja, genau. Also das sind durchaus auch historische Positionen zu sehen. Am bekanntesten sicherlich eine Arbeit von Nam June Paik, die aus einer Sammlung stammt. Also einem Teil der KünstlerInnen kann man auch unterstellen, dass die sich nicht dagegen wehren konnten, dort gezeigt zu werden. Bei anderen, da sind wir vielleicht auch ein bisschen persönlich enttäuscht, dass sie sich dafür entschieden haben, in dem Kontext ihre Arbeiten zu zeigen. Es gibt zum Beispiel eine sehr große und wirklich eindrückliche Installation von Ulf Langenheinrich, die auf einer riesengroßen Videoprojektion im Prinzip eine, ja, so eine visuelle und durch Sound und Noise komponierte Komposition wiedergibt, die quasi sich über die Zeit erleben lässt. Also man muss von welchen davor stehen, das ist schon wirklich sehr eindrücklich. Dann gibt es andere auch installative Arbeiten, aber auch einfach einzelne Videokunstprojekte, die die mehr oder weniger sich an diesem Thema Digitalität entlang hangeln. Wir haben uns die Ausstellung angeguckt, um uns auch erstmal eine Meinung bilden zu können. Und wir waren eben da über das Fehlen bestimmter Positionen, von denen wir auch wissen, dass es die gibt, sehr enttäuscht.
Genau, das Fehlen von Positionen, die eine gesellschaftskritische Haltung zu digitaler Technik und wie sie angewendet wird einnehmen. Und ich habe auch schon rausgehört, dass ihr auch kritisiert, dass für so eine Ausstellung, wenn sie da auch so ausschließlich privat gefördert wird, es dann auch kein transparentes Ausschreibungsverfahren gibt und man damit nicht nachvollziehen kann, wie kam das da eigentlich zustande? Was waren denn, wer hatte Zugang oder hat Zugang, da ausgestellt zu werden? Was macht das vielleicht auch für so einen Kunst- und Kulturmarkt für euch auch auf, wenn so Ausstellungen komplett durch private Hand und durch Großfirmen gefördert werden? Was genau entstehen dadurch auch so für Problematiken für eine Gesellschaft, die annimmt, dass Kunst und Kultur oder vor allem Kunst doch frei ist, auch sein sollte, dann zum Beispiel von eigentlich so wirtschaftlichen Interessen, wie sie dann Palantir vertreibt, den ihr ja Artwashing, also das Reinwaschen durch Kunstförderung vorwirft?
Ich glaube, also in dem Fall, wenn es privat gefördert ist, ist vielleicht auch nochmal eine ganz andere Baustelle, als wenn tatsächlich öffentliche Gelder fließen, wo tatsächlich einfach ein Verfahren, also ein Auswahlverfahren, eine Ausschreibung daran geknüpft sein sollten. Es gibt als kleines Beispiel das Projekt Station to Station, wieder verwirklicht von dem Kunstimpresario Walter Smerling. Dort werden bundesweit an Bahnhöfen öffentliche Skulpturen aufgestellt. Da fließen Millionen öffentliche Gelder. Und es wird nicht entschieden, also weder werden die Bürgerinnen mit einbezogen, noch gibt es Ausschreibungen für Künstlerinnen, wer dort eigentlich etwas zeigt. Und nun wurde gerade in Berlin, ich glaube vor 10 Tagen oder 2 Wochen, eine riesige Skulptur am Berliner Hauptbahnhof installiert, die mit 1,5 Millionen gefördert wurde, wo man sich fragt, gut, dazu gab es keinen Diskurs. Das ist natürlich Aneignung öffentlichen Raums. Und das ist schon, da finden wir uns schon in einer sehr problematischen Szene. Und hier in Leipzig ist das Problem, dass Firmen ihr Image versuchen reinzuwaschen oder aber auch das Gespräch und den Diskurs prägen können über Digitalität. Also das Podium, das Auftaktspodium, da saßen tatsächlich wieder der CEO von Palantir, Alexander Karp, da saß ein Sigmar Gabriel, wer saß da noch? Ich glaube, eine Kuratorin von der Telekom saß noch jemand dort. Also es war eine Mischung aus Wirtschaft und Politik und irgendwo konnte auch die Kunstszene noch 2, 3 Sätze sagen. Das ist natürlich problematisch, kritisieren wir total. Also wir kritisieren einfach, dass Ausstellungen, die eine entpolitisierte Geschichtsschreibung betreiben, nicht kritisch angeschaut werden. Und wir fordern das Entwickeln ethischer Leitlinien zur Förderung von Kunstausstellungen.
Genau, vielleicht auch zu euren Forderungen nun zu kommen. Ja. Also eure Kritik an der Ausstellung Dimensions ist vielfältig, vielschichtig. Es geht dabei nicht nur um die Ausstellung und das Sponsoring und Artwashing selbst, sondern eben auch um den, der da das Ganze angerührt hat. Ihr habt den schon mehrfach genannt, Walter Smerling und sein Verein Stiftung für Kunst und Kultur. Und genau, das scheint nochmal auch eine eigene Personalie und eine eigene Problematik zu sein. Und aber in eurem offenen Brief benennt ihr das Ganze, was ihr da an der Ausstellung dann eben problematisch seht und stellt Forderungen auf. Welche sind das denn? Also das heißt, was braucht es jetzt für einen Umgang, damit das Ganze, so eine Form von Ausstellung auch anders kritisch begleitet wird oder genau anders eine andere Einbettung erfährt als bislang, weil mir zumindest auch in der öffentlichen Darstellung diese kritische Haltung noch ein bisschen gefehlt hat. Die schienen mal manchmal zwischen den Zeilen durch in der Berichterstattung, aber bis zu eurem offenen Brief war ich schon eher irritiert, dass das so still fast hingenommen wurde, dass da eine Firma wie Palantir eben eine Riesenausstellung in Leipzig, die sehr breit beworben wird, einfach fast unwidersprochen fördert bis zu eurem offenen Brief jetzt. Also das heißt, was sind da eure Forderungen, mit denen ihr in die Öffentlichkeit tretet?
Es ist ja so, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass wirklich jede und jeder, die den Namen Palantir kennt und sofort sozusagen weiß, was sich damit verknüpft. Aber zumindest die Ausstellenden, also die Orte, die dafür zur Verfügung standen, die haben natürlich die Möglichkeit, das zu googeln und sich sowohl zu Palantir als auch zu der Person Walters Merling zu informieren. Und da sind wir überrascht, dass daraus nicht entsprechende Schlüsse gezogen werden. Beziehungsweise ist uns bekannt, dass es mindestens einen großen Kunstraum in Leipzig gibt, der das Projekt auch abgelehnt hat. Und ein anderer hat es dann eben gemacht und gesagt, okay, wir nehmen das Geld. Also da fordern wir eben eine Auseinandersetzung und auch ein Umdenken in Bezug auf solche Geldgeberinnen, denn es kann einfach nicht sein, dass dieser Platz, dieser Raum gegeben wird, eben für solche Selbstdarstellungen wie hier von Palantir in Zusammenarbeit mit der Telekom, die offensichtlich ein Interesse hat, auch mit Palantir gemeinsam ins Geschäft zu kommen. Und daraus folgt, dass wir eben fordern, dass es sowas gibt wie eine Entwicklung ethischer Leitlinien zur Förderung von Kunstausstellungen. Und das bedarf eben einer Diskussion innerhalb von Leipzig unter den Kunsträumen, die das betrifft, zu solchen Leitlinien. Außerdem wäre es eben wichtig, wir haben auch in dem offenen Brief aufgemacht, wie stark die Stadt Leipzig die freie bildende Kunstszene, also da sind ausgenommen die Institutionen wie eben das Museum der Bildenden Kunst, wie sehr das gefördert wird und mit welchen Beträgen. Und da ist es so, dass unsere Schätzung, was die Dimensions-Ausstellung gekostet hat, die sich auf ca. 300.000 bis 500.000 Euro beläuft. Und die von anderen haben wir jetzt als Feedback bekommen, als noch teurer eingeschätzt wird, also als bis zu 900.000 bis 1 Million Euro. Also dass die Förderung, die Jahresförderung für freie Kunst, die solche Ausstellungen finanzieren könnte in Leipzig, die liegt da deutlich drunter. Die liegt ungefähr bei 150.000 im Jahr 2021, wo die Zahlen uns transparent waren. Also wir fordern daher auch eine stärkere Förderung der freien Szene durch die Stadt Leipzig, um eben so eine toxische Sponsorenschaft zu verhindern.
Mhm. Und das fordert ihr mit eurem offenen Brief, der unter artwashing-leipzig.de einsehbar ist und den man auch unterzeichnen kann. Ihr seid zwei der ErstunterzeichnerInnen und mit euch haben jetzt auch schon zahlreiche Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet diesen Brief unterzeichnet. Was gab es denn schon oder gab es Reaktionen seitens zum Beispiel der Stadt Leipzig aus Fachbereich Kultur oder aber vielleicht auch seitens der Ausstellungsleitung von der Ausstellung Dimensions auf euren offenen Brief?
Ich denke, das ist jetzt noch zu frisch, dass es wirklich von dieser Seite Reaktionen gab. Es gab Reaktionen von denen, die unterzeichnet haben. Das sind inzwischen mehr als 400 Personen. Und Charlotte, sag du mal noch weiter.
Bisher haben wir sehr, sehr positive Reaktionen von den Unterzeichnern, die sich freuen, dass tatsächlich jemand Position bezieht oder sie selber auch diese Position ausdrücken können. Weil es gab schon sehr viel Verwunderung über diese Ausstellung. Von den Pittler-Werken, der Stadt oder dem Kulturministerium haben wir noch gar nichts gehört. Das ist aber tatsächlich, wir sind seit 2 Tagen online. Das wird sich jetzt zeigen, ob da vielleicht eine Stellungnahme kommt oder ein Gespräch. Mhm. Genau, wir warten mal ab.
Ja, Gespräche soll es ja auch im Rahmen der Ausstellung Dimensions noch geben. Da ist ein Symposium geplant am 1. Juni-Wochenende. Über ja, das Symposium kann man online bislang nur einen sehr abstrakten Text lesen, aber noch nicht, wer da eingeladen ist. Aber es klingt danach, dass da durchaus KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, ExpertInnen miteinander ins Gespräch kommen sollen, also über digitale Kunst und Digitalität. Inwiefern werdet ihr da euch versuchen mit einzubringen oder was erwartet ihr euch von so einem Symposium, über das da, ja, wir haben einen Monat davor, immer noch nicht viel bekannt ist?
Also ich kann kurz erzählen, ich wurde angefragt tatsächlich für dieses Symposium, über Feminismus und Digitalität zu sprechen. Das habe ich abgelehnt. Und uns ist nicht bekannt, wer dort eingeladen wird weiterhin. Unsere Kapazitäten müssen wir erstmal abchecken, ob wir Möglichkeiten haben, ein Gegensymposium zu veranstalten oder eine Aktion zu machen. Aber das ist genau im Moment noch eine Frage von Möglichkeiten. Oder Francis, was denkst du?
Also ist zumindest klar, dass es schwierig ist, in so eine vordefinierte Situation hineinzugehen, die sehr stark quasi durch die Dimensions-Ausstellung inhaltlich dominiert werden kann. Und wenn man da reingehen müsste, dann müsste das eben sehr klar passieren. Und das ist eine Entscheidung, die noch aussteht, ob das überhaupt sinnvoll ist, in dieses Framing eintreten zu wollen und ob es nicht besser ist, quasi eine Reflexion zu machen, die eine eigene inhaltliche Ausrichtung dann auch ermöglicht.